Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Naturheilkunde unterwegs. Heute zum Thema Fasten. Mein Name ist Lisa Winnen und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst. Und vielen Dank erstmal an eine ganz, ganz liebe Zuhörerin, die sich dieses Thema gewünscht hat und damit auch ein großes Herzensthema von mir getroffen hat, denn Fasten finde ich ganz wunderbar. Seit meinem 18. Lebensjahr mache ich das zweimal im Jahr und merke immer wieder die positiven Ergebnisse auf meinen Körper, aber auch auf meine Seele und mein Gemüt. Und freue mich jetzt total mit euch über dieses Thema zu sprechen. Dieses wirklich große Thema, denn ich würde mal meinen, dass die meisten Menschen in Deutschland zumindest wissen, was Fasten ist, vielleicht sogar selber schon mal gefastet haben oder zumindest einen Artikel in einer Zeitung darüber gelesen haben oder ein Interview oder Reportage oder irgendwas. Denn Fasten ist wirklich in und ist einfach ungebrochen beliebt. Überall auf der Welt vertreten und auch Bestandteil der großen Weltreligion. Also Fasten ist echt eine ganz alte Therapiemethode. Vielleicht sogar eine der ältesten und wahrscheinlich eine der intuitivsten. Denn das kennt, glaube ich, jeder von uns, wenn es einmal nicht gut geht, man hat einfach keinen Appetit, ne? Man legt sich hin, ruht sich aus, hört auf zu essen und irgendwann ist wieder gut und man fühlt sich wieder besser. Und das kennen Kinder oder man kennt es von seinen eigenen Kindern, ne? Die haben irgendwas und schlafen dann einfach mal einen Tag und denen geht es danach wieder gut. Tiere machen das auch, die ziehen sich zurück und von daher scheint da irgendwas dran zu sein am Thema Fasten. Ja, fangen wir einfach mal an. Wie kommt man jetzt erstmal auf die Idee, mit dem Essen aufzuhören? Es schmeckt ja eigentlich lecker und ich sage in der Praxis ja auch immer, man soll das tun, was einem Spaß und Freude bereitet. Und die Liebe geht ja auch durch den Magen und jetzt sage ich, ich will euch das wegnehmen oder jetzt dürft ihr erstmal eine Weile nicht essen. Warum? Also erstmal stimmt es, man lässt das Essen für eine gewisse Zeit weg, aber man kriegt dafür ganz viel geschenkt. Und damit wollte ich jetzt einfach auch starten mit den Vorteilen. Und die sind tatsächlich so überwiegend und vielfältig, dass man da wirklich das Staunen bekommt. Von daher, lasst euch mal überraschen. Das ein oder andere kanntet ihr vielleicht schon, aber vielleicht ist auch noch für den ein oder anderen von euch etwas Neues dabei. Also das Erste, was ich wirklich spannend finde, und das ist wirklich sogar nachgewiesen von Immunologen von der Yale University in Nordamerika, und zwar von 2016, also noch relativ frisch, die haben nachgewiesen, dass das Immunsystem, also die Immunabwehr, nachweislich gefördert wird, und zwar, dass Bakterien besser vom Immunsystem bekämpft werden, wenn wir fasten. Das fand ich total spannend und das ist ja auch so das, was wir vielleicht auch kennen, ne, bei einem Infekt. Also ich habe dann meistens auch wenig Hunger, trinke dann was, aber der Appetit kommt ja dann auch in der Regel erst so nach einer gewissen Zeit wieder zurück. Und von daher fand ich ganz schön, das Immunsystem wird also wirklich angekurbelt und die Abwehr wird gesteigert. Dann beim Gehirn kann man auch Vorteile feststellen. Da finde ich es also wirklich absolut spannend. Es gibt einen Wachstumsfaktor, der heißt BDNF. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört. Der steigt unter dem Fasten an. Und jetzt muss man überlegen, okay, wofür ist der jetzt da? Der sorgt dafür, dass die Nervenzellen wachsen. Also das Nervenzellwachstum wird angeregt. Und das muss man sich mal wirklich ganz in Ruhe überlegen, was das eigentlich bedeutet. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, also jetzt nicht nur fürs Gehirn, sondern fürs gesamte Nervensystem. Das finde ich total spannend. Ich kannte immer beim Fasten nur diesen Effekt dieser geistigen Klarheit, aber anscheinend hat es sogar noch einen modulierenden Effekt aufs Gehirn und wunderbar. Es ist demenzvorbeugend und stimmungsaufhellend. Das Stimmungsaufhellende haben vielleicht auch schon der ein oder andere mal gehört. Demenzvorbeugend, wichtiger denn je das Thema. Von daher vielleicht noch eine Motivation, auch das Fasten mal für sich auszuprobieren. Dann gibt es beim Darm auch nachgewiesen, studienbasiert, ein Anstieg der Vielfalt der Darmbakterien. Das finde ich ja total spannend, weil der Darm einfach so wichtig ist. Und wenn man jetzt, das ist jetzt eine Hypothese von mir, aber wir wissen durch schlechte Ernährung, Fastfood, Stress, zu viel Fett, zu viel Zucker, zu viel Salz und irgendwelche Zusätze, hat der Darm das echt schwieriger und der Bakterienrasen, der verarmt. Und da haben wir auch ganz spezielle Krankheitsbilder, die sich dann entwickeln können, unter anderem die Autoimmunerkrankungen und allen voran dort die Allergien. Also wäre vielleicht mal spannend, darüber zu forschen, zu gucken, wie sich die vielleicht beeinflussen lassen über eine Fastenkur. Was ich in der Praxis öfter schon beobachtet habe, ist, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel unter Heuschnupfen leiden, wenn die in der Heuschnupfenperiode, die sie halt haben, auf bestimmte Lebensmittel verzichten, was jetzt meine Erfahrungen sind, sind es vor allem Zucker und Getreideprodukte, dass die Allergien milder verlaufen. Vielleicht hat es einen Einfluss darauf, dass die Darmflora sich auch ein bisschen regeneriert, weil dieser schädliche Einfluss nicht mehr da ist. Also von daher hat Fasten erstmal diesen Effekt auf den Darm. Dann, das glaube ich, wussten natürlich die meisten beim Fettgewebe, wir haben eine Unterstützung bei der Gewichtsreduktion und der Fettabbau wird gefördert. Und durch diesen verbesserten Fettabbau haben wir auch eine Entzündungshemmung. Und da kommen wir dann wieder zu dem nächsten Thema der Gelenke. Und das kennen auch ganz viele Menschen. Ich glaube, das ist auch bei vielen Fastenkliniken eins der Hauptgründe zu fasten, nämlich, dass wir diese Schmerzlinderung haben. Ich kenne viele, die mit Rheuma oder Arthritis beim Fasten sehr, sehr gute Erfolge erzielt haben. Und von daher ist das ein ganz wichtiges Thema. Bei der Leber wird auch das Glykogen abgebaut. Das heißt, wir haben noch eine andere Energiequelle. Ketonkörper werden produziert beim Fasten. Bei der Bauchspeicheldrüse, also der Pankreas, haben wir eine Insulinproduktion, also die wird heruntergefahren. Der Zuckerstoffwechsel reguliert sich also. Das kann man sich auch ganz gut herleiten, ne? Wir haben ja heutzutage diese Kohlenhydratmast, also zu viel Kohlenhydrate und der Insulinspiegel, der hochgeht und runtergeht und irgendwie immer Berge und Täler verursacht und dadurch immer wieder Heißhunger. Und wir wissen auch, dass je älter man oder je konstanter der Insulinspiegel ist, desto länger werden wir gesund leben können und werden auch älter. Und je mehr Spitzen vom Insulinspiegel, desto anfälliger sind wir und auch anfällig natürlich für Krankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, dann wird die Produktion der Stammzellen angeregt, was ja auch nicht verkehrt ist. Die nächsten Sachen, ich glaube, die kennen viele. Es wirkt verjüngend, entwässernd und zu dem Faktor wollte ich eine Sache sagen, die mir aufgefallen ist bei mir selber. Ich finde, ich kann echt nach dem Fasten immer deutlich besser sehen. Also ich habe jetzt keine Brille, aber manchmal an bestimmten Momenten, da habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten und nach dem Fasten sehe ich tatsächlich richtig klar. Also ich habe eine, vielleicht muss ich es irgendwann mal testen, vor, nach dem Fasten. Das wäre mal spannend. Aber ich sehe wirklich viel, viel klarer. Ich finde auch, dass die Augen viel schöner aussehen. Also sie sind wirklich ganz strahlend. Also bei mir zumindest habe ich nach dem Fasten immer ganz strahlende Augen und sowieso eine viel schönere, klarere Haut. Und ja, generell finde ich mich nach dem Fasten wirklich attraktiver. Das hat einen reinigenden Effekt, also dieses entwässernde, verjüngende. Von daher, vielleicht der jetzt nicht so gesundheitsbewusste Zuhörer, der kann sich vielleicht darüber motivieren. Wer weiß. Was ich auch noch total spannend finde, und darüber könnte man jetzt auch eine ganze Menge sprechen, ist, was passiert denn auf der emotionalen Ebene? Und ich glaube, das ist auch mit der Grund für die religiösen Fastenkuren, dass man ruhiger wird, bewusster, achtsamer, präsenter. Also man kommt so ein bisschen zu den Wurzeln zurück. Man stopft sich ja jetzt nicht die ganze Zeit mit Essen voll, sondern man verzichtet und kann seinen Körper besser spüren. Man ist nicht die ganze Zeit, das Blut ist jetzt nicht im Bauch und muss irgendwas verdauen, sondern es hat Zeit, den Körper irgendwie zu durchbluten, zu regenerieren. Der Körper kann ein bisschen runterfahren und dieses Runterfahren vom Körper macht auch dieses Runterfahren im Geist. Das ist, finde ich, ein total schönes Erlebnis zu sehen, dass man ja die Prioritäten im Leben nochmal neu auslotet oder für sich guckt, stimmt das für mich noch, passt es noch, ist es wirklich das, was ich will, tut mir dieser Mensch wirklich gut oder ist es nur irgendwie eine Fantasie, der ich da nachhänge oder was auch immer. Man kriegt für sich einen klareren Blick auf die Situation und kriegt auch, das sehe ich ja auch bei vielen Menschen im persönlichen Freundeskreis, aber auch bei Patienten, dass man manchmal so im Leben überflutet ist. Also es sind so viele Reize, gerade heutzutage, das Telefon klingelt ununterbrochen, man kriegt E-Mails, man trifft Menschen unterwegs, man hat tausende Verpflichtungen und alles ist zu viel. Und durch dieses Fasten, gerade wenn man sich bewusst Zeit dafür nimmt, fährt einen so ein bisschen runter und dann kann man erstmal wieder gucken, was will ich denn eigentlich überhaupt? Was ist denn das, was in mir sich vielleicht noch verwirklichen möchte? Und neben all diesen körperlichen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, da kommen auch noch ein paar andere Sachen, die ich auch noch ansprechen möchte. Aber ich finde das so wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, was das für einen positiven Effekt auf uns als Menschen hat und dann auch, was für einen positiven Effekt wir dann auf unsere Umwelt ausüben können. Weil diese Überforderung der Menschen, die auch jetzt, es sind ja ganz viele durch Corona runtergefahren und haben sich entspannt, aber auch jetzt sieht man schon wieder die Ersten, die in diesen Stressmodus fallen und unzufrieden sind. Und statt dass sie das, was sie jetzt gelernt haben, mitnehmen können und integrieren können in ihr Leben, sehe ich jetzt wirklich schon wieder bei den Ersten, dass es diesen Schritt zurück gibt, was traurig ist. Und vielleicht wäre Fasten da mal eine Möglichkeit, noch ein bisschen besser in sich reinzuspüren, hinzukommen und auch mal sich ein bisschen in Verzicht zu üben, zu sagen, okay, es ist, man kann jetzt auch nicht immer alles und braucht man jetzt auch gar nicht alles. Also manchmal ist ja weniger auch mehr und da ist Fasten ein schöner Weg dazu, genau. Aber körperlich wollte ich jetzt noch was sagen. Und zwar, da hatte ich, ich glaube, vor 5, 6 Jahren mal eine Reportage drüber gesehen, dass man angefangen hatte in Amerika, Ratten zu untersuchen, die krebserkrankt waren, also die Krebs hatten, und dann hat man ihnen eine Chemotherapie gegeben und hat geguckt, wenn man die vorher fasten lässt, was macht denn das mit der Ratte, was macht's mit dem Krebs und überhaupt, und hat festgestellt, dass die erkrankten Tiere, wenn man sie bei der Chemotherapie hat fasten lassen, dass das Tumorwachstum gebremst wurde und dass diese Ratten auch länger gelebt haben. Und zurück geht es auf einen Wissenschaftler, den Walter Longo aus Amerika. Das ist ein Biogerontologe von der University of Southern California. Und das ist, der hat dort einen, ich glaube, den bedeutendsten Lehrstuhl für Altersforschung und hat da jahrelang experimentiert an Bakterien und Würmern und Nagetieren und hat halt für sich als Fazit herausgestellt, dass für alle lebenden Organismen auf der Erde das Fasten eine Methode ist, die Lebensspanne gezielt zu verlängern und dabei möglichst gesund zu bleiben. Und er empfiehlt quasi das regelmäßige Fasten und alternativ eine tägliche Reduktion um 20-40% der Lebensmittel, die man zu sich nimmt. Was ja so ein bisschen, da komme ich auch nachher nochmal kurz drauf zu sprechen, mit dem intermittierenden Fasten einhergeht. Genau. Also er hat die Theorie aufgestellt oder die These, dass Chemotherapie verträglicher wird oder weniger Nebenwirkungen verursacht. Das ist noch eine Theorie oder noch eine These. Aber es gibt schon erste Pilotstudien, die das untersuchen und die feststellen, dass es tatsächlich den Menschen auch besser geht. Also dass sie zum Beispiel keine Übelkeit mehr haben oder diese Nebenwirkungen, die starken Nebenwirkungen der Chemotherapie nicht mehr haben. Und ich denke, da wird auch in Zukunft noch weiter geforscht werden. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das vielleicht auch entwickelt, wie das ganze Thema in 10, 20 Jahren angegangen wird, genau. Ansonsten muss man auch kurz dazu sagen, es gibt ja auch immer noch Menschen, die gegen das Fasten sind. Das wird es immer geben. Immer hat jemand eine Meinung und es gibt immer jemand, der eine andere Meinung hat. Das Hauptargument, glaube ich, ist oft, dass es unnatürlich sei, weil evolutionsbedingt sind wir doch eigentlich immer auf der Suche nach Nahrung gewesen. Das war ja quasi unser Hauptantrieb, die Sammler und die Jäger, also es war unser Lebensmittelpunkt, die Nahrungssuche und auch natürlich dann der Verzehr der Nahrung. Aber wenn man das auch runterbricht, dann war Fasten ja auch eigentlich immer natürlich, weil wir hatten immer Phasen, wo wir wenig Lebensmittel oder Essen zur Verfügung hatten, wie in Winterzeiten im Krieg oder bei einer schlechten Ernte. Und darauf sind wir natürlich auch genetisch programmiert. Also wir können damit umgehen. Tiere machen Winterschlaf. Uns schadet es auch nicht. In der Kirche wurde zum Teil 40 Tage gefastet. Also Buddha, Moses und Jesus, glaube ich, ne, die haben ja, also wird berichtet, dass sie 40 Tage gefastet haben. Und ja, ich denke halt eher, dass das Gegenteil der Fall ist, dass wir nicht in der Lage sind, an diese Überangebot der Nahrung uns genetisch anzupassen und deswegen die Anzahl der übergewichtigen Menschen mit schwersten Nebenerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Krebs und Arthrose steigt. Das darf man nicht vergessen. Das ist, glaube ich, eher das größere Problem. Und da muss man auch sagen, trotz all der Erfolge, die wir in der, vor allem auch in der Kardiologie haben und in der blutdrucksenkenden Therapie, dann ist die Kardiologie trotzdem geprägt durch ja, durch ein großes Scheitern, weil die Anzahl der Patienten, die geht ja nach oben. Also die Prävention, die ist absolut gescheitert und das ist eigentlich sehr schade, weil wir einfach wissen, dass das Fasten den Blutdruck senkt und dass das Fasten den Puls senkt und dafür sorgt, dass wir halt in der Hinsicht, ja, da eigentlich was an der Hand haben, was wir nutzen sollten und ja, vielleicht irgendwann auch besser können. Ich glaube, 90% der Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen können wir ausschließen, wenn wir uns richtig ernähren, richtig bewegen, Sport machen und diesen hektischen Lebensstil vermeiden. Und das ist echt eine Menge. Und dafür haben wir dann doch noch eine ganz schön hohe Zahl an Patienten. Aber gut, an sich, wenn man sich das alles anhört, ist Fasten, ja, wenn es eine Tablette wäre, wahrscheinlich voller Kassenschlager, weil es auf so vielen Ebenen wirkt. Ne? Eine Blutdrucktablette, die wirkt halt nur auf den Blutdruck, aber das Fasten wirkt halt aufs Gehirn, auf die Leber, auf die Bauchspeicheldrüse, auf die Fettzellen, auf die Stimmung, aufs Gemüt, auf die Gelenke, aufs Herz-Kreislauf-System. Das ist eigentlich, kann man sich das fast gar nicht vorstellen, wie wertvoll das ist. Aber manchmal sind es ja genau die Dinge, die man da nicht, ja, den Wert beimisst, weil sie dann untergehen. Aber gut. Ich glaube, beim Fasten oder das Fasten ist, glaube ich, deswegen so in den Vordergrund gerückt, weil wir es verlernt haben, richtig umzugehen mit unseren Verdauungsorganen und dem, wie viel brauchen wir, wann und was. Und da hat Sebastian Kneipp schon einen schönen Satz geprägt. Und zwar sagte er, wenn man merkt, dass man gegessen hat, hat man schon zu viel gegessen. Und es gibt ganz viele Menschen, die sowas in diese Richtung formulieren. Und das ist halt auch das Thema. Wir essen halt meistens zu viel, weil es schmeckt dann halt auch gut und man findet dann nicht das Ende. Aber dieser Leitspruch von Kneipp, den finden wir auch in ganz vielen anderen Orten der Welt. Zum Beispiel in Okinawa. Das hatte ich schon mal in einem Podcast besprochen. Das ist eine Stadt in Japan, die zu den Blue Zones gehört. Also Blue Zones sind Bereiche auf der Erde, wo die Menschen überdurchschnittlich alt werden. Und dort hat man die Regel, man soll halt nur essen, bis man zu 80% gesättigt ist. In der chinesischen Medizin sagt man, bis man zu 70% gesättigt ist. Gut, ob man das jetzt nur selber weiß, ob ich jetzt 80% meinen Magen voll habe oder 70%, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber jetzt so ganz persönlich, mein Großvater mütterlicherseits, der hat immer gesagt, man soll nur so viel essen, dass man noch, also dass man auf alle Fälle noch Hunger hat. Also man soll noch das Gefühl haben, dass man nicht ganz satt ist. Also der hat immer nur eine Scheibe Brot gegessen und meinte so, oder wenn es am besten schmeckt, glaube ich, war sein Spruch, ne? Wenn es am besten schmeckt, soll man aufhören. Und ja, das haben wir, glaube ich, echt so ein bisschen verloren. Ich kenne es von echt vielen Leuten, die essen schön Armbrot, was vollgesundes Salat und irgendwie Gemüsepfanne oder was auch immer. Dann gibt es noch einen Nachtisch und dann sitzen die vorm Fernseher und essen dann doch noch irgendwie hier die Gummibärchen oder die Chips. Und das ist halt, wenn man sich das mal überlegt, was das alles ist, also was der Magen da eigentlich leisten muss, ist auch klar, dass man da ein bisschen über die Stränge hinausgeschlagen ist. Die ayurvedische Medizin hat auch so einen Spruch, die sagt, ein Drittel soll der Magen mit Flüssigkeit gefüllt sein, ein Drittel mit Speise und ein Drittel soll er leer bleiben. Also von daher geht das, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung von diesem intermittierenden Fasten, wobei wir jetzt schon bei den Fastenformen sind. Aber vielleicht fange ich jetzt damit einfach mal kurz an. Intermittierendes Fasten kennen ganz viele und das finde ich auch ganz toll. Ich habe es immer wieder in der Praxis jetzt in den letzten Jahren, dass die Patienten von sich aus sagen, ja, ich mache das intermittierende Fasten und mir tut es auch gut. Für die, die es jetzt noch nicht kennen, intermittierendes Fasten heißt, man legt Nahrungspausen ein. Man sagt auch manchmal Intervallfasten. Im Endeffekt gibt man seinem Körper sogenannte Essenspausen, indem man seine Mahlzeiten auf zwei Hauptmahlzeiten beschränkt. Zum Beispiel lässt man das Frühstück weg und macht Mittag und Abendbrot oder man sagt, ach, Abendbrot ist mir nicht wichtig, ich mache Frühstück und Mittag. Man kann zum Beispiel sagen, 14 bis 16 Stunden nichts essen, da muss man sich so einpegeln, aber viele schaffen es wirklich, dass sie sagen, okay, ich esse nur in diesen 8 Stunden am Tag und komme damit ganz gut hin. Der Grund, warum macht man das, der liegt daran, dass wir diese Zeit als Reparaturpause nutzen können. Und das nutzt vor allem auch unserem Darm etwas. Und zwar kennt sicherlich jeder von euch dieses Magenknurren, ne? Der Magen grummelt und dann hört das irgendwie derjenige, der neben einem sitzt oder liegt oder was auch immer und sagt, na, hast du Hunger? Und dann hat man schon fast schlechtes Gewissen, weil man denkt, oh ja, ich hätte eigentlich was essen müssen. Aber dieses Magenknurren ist was ganz Wichtiges. Vielleicht kennt es der eine oder andere unter dem Housekeeper-Effekt. Dieses Magenknurren sind eigentlich Putzwellen. Das heißt, der Magen, der kontrahiert sich. Und die Kontraktion geht weiter über den Dünndarm bis in den Dickdarm. Und diese Kontraktion wird quasi genutzt, um den Verdauungstrakt von Nahrungsresten zu reinigen. Und dabei wird halt Luft durch diesen Magenausgang gepresst. Und dabei entsteht eine Verwirbelung von Luft. Und das gibt halt dieses Geräusch von dem Magenknurren. Und ja, von daher ist es eigentlich eher was Gutes. Das dauert so bis zu 1,5 Stunden an, kann sich auch nochmal wiederholen, wenn man jetzt nichts isst. Und wenn man jetzt Snacks oder auch gesunde Zwischenmahlzeiten, dann einen Apfel oder eine Handvoll Nüsse dazwischen bringt, dann unterbreche ich diesen Reinigungsprozess. Und das macht auf lange Sicht dem Körper dann doch wieder Stress, auch wenn man es gut gemeint hat. Also vielleicht kann man sich das nochmal so vor Augen halten, finde ich eigentlich ganz schön, das Bild, dass man das versteht, dass der Körper jetzt was für uns macht, der reinigt sich und unseren Darm, Magen-Darm-Trakt quasi. Genau. Also das war jetzt nochmal kurz das Erste, nämlich dieses intermittierende Fasten. Ansonsten, ich habe damals angefangen mit dem klassischen Wasserfasten, also ich habe wirklich gar nichts gegessen und nur Wasser getrunken und das habe ich, glaube ich, das erste Mal 9 Tage gemacht und war danach echt fix und alle. Ich war zwar wirklich, ich sah gut aus danach, hatte eine tolle Haut und alles war schön, aber ich habe mich dann echt gefreut, wieder abzufasten und wieder anzufangen mit einer leichten Kost und dann wieder normal zu essen. Das war schon echt anstrengend. Ich habe damals auch tatsächlich in der Klinik einen Praktikumseinsatz gehabt und ich war wirklich immer am Abend richtig kaputt, habe mir damals auch nicht die Zeit genommen. Besser wäre es natürlich, dass man sich Urlaub nimmt und dann wirklich sich besinnen kann, aber ich wollte einfach unbedingt fasten und musste jetzt das da reinquetschen und das würde ich jetzt, glaube ich, so heute nicht mehr machen, aber ich glaube, auch aus Fehlern lernt man. Was ich fast schon ein bisschen schöner finde, ist dann, dass es Tee, Saft oder Gemüsebrühe fasten. Wo man zum Beispiel tatsächlich sagen kann, das kriegt man irgendwie noch in den Alltag mit reingelegt. Da kann man vielleicht sogar noch eine leichte Arbeit verrichten, wenn es jetzt vielleicht eine Büroarbeit von zu Hause ist oder man hat die Kinder oder macht es im Urlaub oder wie auch immer. Das ist eine Sache, wo man jetzt nicht wie beim Wasserfasten echt auch an seine Grenzen kommt und Pausen braucht. Beim Tee- oder Saftfasten, je nachdem, ist es so, dass man halt bestimmte Heiltees trinkt. Da kann man auch mit dem Therapeuten mal gucken, was gibt's denn da erstmal für Ausgangsbeschwerden, so dass man vielleicht ganz gezielt bestimmte Organe unterstützen kann. Beim Saftfasten gibt es zum Beispiel die Gemüsesäfte, die man nehmen kann. Das habe ich auch mal gemacht. Das war überhaupt kein Problem. Das hätte ich auch irgendwie 4 Wochen machen können, weil man ja doch da alle paar Stunden Gemüsesaft im günstigsten Fall frisch gepresst trinken kann. Da hat man natürlich den Vorteil, man hat die Mineralien und die Spurenelemente und die hat man beim Wasserfasten halt nämlich nicht. Und hat man ja dann auch trotzdem eine geringe Kalorienmenge und ich habe mich da mal sehr vital mitgefühlt. Also das reine Wasserfasten wäre jetzt in dem Sinne, jetzt wo ich auch keine akute Erkrankung habe, für mich nicht mehr das Mittel der Wahl, sondern da finde ich das Saftfasten schon eigentlich eine ganz gute Sache. Auch abends dann immer diese Gemüsebrühe. Da kann man zum Beispiel sich, also ich habe mir dann immer irgendwie eine Tomate, Sellerie, Lauch, Zwiebeln, Möhren aufgekocht mit Gemüsebrühe und habe dann das Gemüse abgegossen, sodass ich nur die reine Brühe übrig hatte und habe die dann halt abends gelöffelt. Und das war halt für mich so ein Hochgenuss, weil wenn man doch ein paar Tage dann gefastet hat, man hat ja, wenn der Darm noch nicht ganz leer ist, schon manchmal noch Hunger. Das vergeht nachher mit der Zeit, aber gerade am Anfang, so die ersten 1, 2, vielleicht auch 3 Tage, da ging es mir zumindest so, dass ich echt Hunger hatte und habe ich mich auf diese Brühe immer so gefreut, weil das war so was Warmes und es auch dieses, naja, ein bisschen Salz und diese Geschmäcker. Und da kommt man auch wieder zu diesem Effekt, den ich vorhin meinte. Man wird achtsamer. Das ist so, auf einmal schmeckt halt so eine Gemüsebrühe so lecker, weil man diese einzelnen Geschmacksrichtungen herausschmecken kann, worüber man vorher sich nie Gedanken gemacht hat. Von daher ist das so ein bisschen ein Favorit von mir geworden. Die nächste Fastenart finde ich auch ganz toll. Und zwar, da bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan von der Meyer-Kur. Meyer mit M-A-Y-R geschrieben, begründet von Franz Xaver Meyer, der hat von 1875 bis 1965 gelebt und der hat wirklich tolle Bücher geschrieben. Also ich finde, die sollte man echt mal gelesen haben und er beschreibt seine Fastenkuren immer eher als eine Darmreinigung und zwar sagt er, die Kraft des Baumes, die liegt nicht in seinen Ästen oder Zweigen, sondern in seinen Wurzeln. Und dementsprechend stammt unsere Kraft halt auch aus den Wurzelorganen, das sind die Verdauungsorgane. Und für ihn ist der Darm der Schlüssel der Gesundheit. Und ich habe es auch nochmal nachgelesen in der Recherche jetzt für den Podcast. Und er hat, ich musste heute schon wieder so lachen, aber ich hatte das damals schon gelesen, er hat einen Arzt, eine kleine Geschichte von einem Arzt ins Vorwort reingenommen. Und zwar hieß der Mann Börharf, glaube ich. Also Börhare, naja, ist auch egal. B-O-E-R-H-A-A-R-E geschrieben. Und der lebte vor ungefähr 200 Jahren und war wohl ein ganz überragender Arzt, bekannt und von seinen Patienten und Kollegen geschätzt und geliebt. Und der hatte halt schon zu Lebzeiten gesagt, wenn er mal stirbt, wird er all sein Wissen für die Nachwelt bereithalten und es soll halt nach seinem Tod quasi das Werk, was er verfasst hat, versteigert werden. Und so war es dann halt auch. Und irgendein reicher Engländer hat es dann gekauft und hat dann das Buch aufgeschlagen und war ganz enttäuscht, dass die Seiten alle leer waren, bis auf die letzte Seite. Da hat er einen Satz hingeschrieben und zwar, den Kopf halte kühl, die Füße warm und propfe nicht zu voll den Darm. Da musste ich einfach so lachen, weil man hat jetzt natürlich damit gerechnet, er gibt jetzt hier ganz viel Wissen weiter. Aber ich meine, manchmal ist es ja auch so einfach. Manchmal ist es gar nicht so schwierig oder gar nicht so leicht, diese einfachen Dinge wirklich anzunehmen oder zu sehen. Aber ja, was stopfen wir denn jeden Tag so in unseren Darm rein? Das ist wirklich manchmal nicht schön. Oder wenn man auch ausgeht und sieht, dass andere so essen. Oder wenn man im Supermarkt ist und sieht, was andere einkaufen. Und es ist vielleicht doch mal an der Zeit zu gucken, was gebe ich da in mich rein und was brauche ich eigentlich und was tut denn meinem Verdauungsorgan eigentlich gut. Ja, und der Meyer hat quasi eine Kur entwickelt, die verschiedene Sachen auch beinhaltet. Der guckt so ein bisschen, wie krank ist der Mensch. Also zum einen hat er auch einen Tee und einen Teefasten oder Heilfasten. Dann hat er eine Schon- und Säuberungskur mit Milchsemmeln. Also vielleicht kennt das der ein oder andere. Das hat mich damals immer so ein bisschen abgeschreckt an dem Meier. Denn der hat Weißmehlbrötchen, trockene Weißmehlbrötchen genommen und Milch. Und dann hat er diese Brötchen in ganz kleine Krümelchen geschnitten und dann sollten die Leute halt immer ein Krümelchen nehmen und ganz doll kauen, bis es halt flüssig wurde und konnten, wenn es dann zu hart war, das noch ein bisschen in Milch eintunken. Und als ich das damals gehört habe, dachte ich, was ist das für ein Quatsch? Also wir wissen doch alle, dass Weißmehl, also raffiniertes Weißmehl nicht gut ist und mit der Kuhmilch habe ich auch so ein ambivalentes Verhältnis dazu. Und jetzt muss man nur überlegen, ich glaube, das ist auch einfach, der hat in einer anderen Zeit gelebt. Da gab es jetzt auch noch nicht so hochgezüchteten Kulturweizen und die Kühe standen halt auch noch auf der Weide. Das muss man, glaube ich, mit beachten. Heute gibt es da schon Abwandlungen und das Eigentliche, worum es ihm ging, war die Schulung des Kauens. Denn wir haben verlernt, richtig zu kauen. Oft wird 2-3 Mal gekaut und dann runtergeschluckt. Und er wollte eigentlich, er wollte das Kautraining wieder aus den Leuten rauskitzeln. Also er wollte gucken oder erreichen, dass die Leute wieder ordentlich kauen, weil wenn ich gut kaue, dann speichle ich auch ein, produziere Speichel. Und wenn ich Speichel produziere, produzieren reflektorisch die Verdauungsorgane auch wieder Verdauungssekrete. Und das ist das Ding, was verloren gegangen ist, was dann zu so vielen massiven Erkrankungen geführt hat oder heute immer noch führt bei den Menschen und wahrscheinlich auch weiterführen wird, die er dann halt in seinen Werken aufgelistet hat. Und ja, ich glaube, über Meier muss ich auch nochmal einen eigenen Podcast machen, das ist auch zu umfangreich. Aber ihm ging es halt darum, den Darm zu entlasten. Also entweder tatsächlich zu starten, wenn der Patient stark und stabil genug ist, mit einem Teefasten und dann mit dieser Milchsemmelkur weiterzumachen und dann mild abzuleiten. Und das ist, glaube ich, auch das, was beim Fasten wichtig ist, dass man weiß, es ist jetzt nichts, was ich mal so irgendwo reinquetsche, so wie ich das früher gedacht habe. Ich mache das jetzt mal so neben der Arbeit her, sondern es gehört ein Anfasten dazu, wo man schon 2-3 Tage vorher eine sanfte Schonkost isst, wo man schwerverdauliche Sachen schon rausnimmt auf dem Speiseplan, wo man sich so ein bisschen einstimmt. Dann kommt halt die reine Tee- oder Saftfastenphase und dann fängt man langsam wieder an, das Essen zu integrieren, meistens mit gedünstetem Apfel, so kenne ich das, oder halt irgendwie ganz leicht verdaulicher Kost, die dann halt auch richtig lecker ist und aber halt einfach von der Zusammensetzung bestimmt ausgewählt. Das sollte man aber auf alle Fälle mit seinem Therapeuten besprechen und gucken, wie man das Ganze dann wieder aufbaut. Auch von der Länge und der Anwendung, da möchte ich jetzt auch so ungern mich festlegen und sagen, so und so. Ich glaube, wenn man es echt noch nie gemacht hat, sollte man sich jemanden suchen, von dem man das begleiten lässt, entweder bei einer Fastenkur. Da gibt es ganz viele tolle Orte, auch an die man reisen kann, wo man es in der Gruppe machen kann. Wenn man jetzt nicht so der Gruppentyp ist, dann macht es Sinn, das einfach mit einem Therapeuten zusammen zu machen, ob Arzt oder Heilpraktiker. Ich glaube, wenn man jemand hat, der sich mit dem Thema auskennt und bei dem man sich wohlfühlt, ist es eine gute Voraussetzung. Genau. Und auf alle Fälle eine Chance, das einfach mal auszuprobieren. Und als Fastenform, ich habe es mir noch notiert, aber ich fand es eigentlich auch gut. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich schaffe das nicht, auf Essen zu verzichten, das kann ich nicht. Dann würde ich immer noch sagen, kann man Fasten ja auch noch ein bisschen ummodellieren. Ich kenne Menschen, die fasten zum Beispiel mal für 40 Tage Süßigkeiten oder sie fasten den Alkohol oder was auch immer. Und zum Beispiel, wenn man jetzt zum Zucker zurückgeht, wenn man mal wirklich, da kenne ich einige Leute, die gesagt haben, ich faste jetzt mal 40 Tage Zucker, dass die nach diesen 40 Tagen können die bestimmte Sachen einfach nicht mehr essen, weil die das widerlich finden. Also zum Beispiel Leute, die vorher Cola trinken konnten und die haben jetzt wirklich 40 Tage keine Cola trinken können, weil sie gefastet haben. denn den Zucker gefastet haben, dann können die das danach nicht mehr, weil die das eklig finden. Oder es gibt Leute, die sagen, ich faste jetzt mal Fast Food. Das ist sowieso generell eine Sache, die total spannend ist, wenn die sagen, oder faste, ich esse kein Fleisch oder keine tierischen Eiweiße. Das finde ich auch eine schöne Sache. Das lasse ich tatsächlich wirklich sehr oft in der Praxis machen. Das kann man ja nur wirklich ganz einfach integrieren, dass man mal sagt, ey, mal 6 Wochen vegane Kost, tierisches Eiweiß mal rausnehmen. Das senkt auf alle Fälle auch den Blutdruck und den Cholesterinspiegel und hilft einfach ein bisschen Bewusstheit reinzubringen. Und die Leute, die können danach zum Beispiel nicht mehr bei McDonald's irgendwie einen Burger essen, weil es einfach eklig ist, weil die man schmeckt dann diesen Unterschied. Und da kommt man wieder auf diese Achtsamkeit und die Bewusstheit zurück, dass man merkt, Mensch, was brauche ich denn eigentlich oder schmeckt mir das überhaupt? Also wenn man was weglässt, dann verzichtet man und dann kriegt man ein anderes Bewusstsein, wenn man wieder einsteigt. Und dann wählt man vielleicht nachher doch das ein bisschen teurere Biofleisch, was eine bessere Qualität hat, oder kauft sich die Eier vom Land anstatt die aus der Bodenhaltung von Aldi. So, das ist halt auch noch eine milde Form des Fastens. Die finde ich aber auch ganz gut. Man kann ja auch mal andere Dinge fasten. Also es gibt auch Leute, die fasten zum Beispiel schlechte Laune, die sagen so, jetzt ärgere ich mich mal 40 Tage nicht und bleib im Positiven. Da kann man ja ganz kreativ werden und genau. Jetzt glaube ich, komme ich doch zum Ende. Überlege gerade nochmal, ob man abschließend noch was sagen kann. Also ich würde euch einfach mal motivieren, euch mit dem Thema nochmal zu beschäftigen. Lasst nochmal Revue passieren, was für positive Effekte das für den Körper hat, dass es eine gute Prävention ist für alle Zivilisationskrankheiten, die wir haben, dass es einen guten Effekt hat auf unsere Ziele im Leben, auf den Fokus, auf das, was uns wichtig ist, dass wir uns wieder ein bisschen finden und nicht in dem Chaos der Welt untergehen. Und dann ist das, glaube ich, für jeden eine gute Chance. Und wenn ihr nicht ganz genau wisst, ob mit eurer Krankheit oder eurer Vorgeschichte das für euch eine Option ist, dann besprecht das mit eurem Arzt oder eurem Heilpraktiker und findet da einen guten Weg. Ich würde mich freuen über Erfahrungen, wenn ihr die gemacht habt mit dem Fasten, könnt ihr die auch hier gerne teilen. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz tollen Tag und ganz liebe Grüße. Bis bald.